Textstelle, um die es heute geht in der Predigt, ist aus dem Jakobusbrief, wegen natürlich unserer Reihe, die wir ja vor einigen Monaten begonnen haben. Und wir sind jetzt gekommen zu Kapitel 4, Vers 17 bis Kapitel 5, Vers 6. Letzte Woche hat ja Rainer vier Verse zur Verfügung gestellt bekommen von mir und hat wirklich eine ganz tolle Predigt daraus gemacht. Ich war so ermutigt am Sonntag von dem, was ich da gehört habe, den Mut, den er uns auch zugesprochen hat, und war ganz verwundert, wie jemand wirklich aus vier Versen so viel rausholen kann. Heute geht's ums Geld. Und zwar heißt es hier zunächst mal: Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist's Sünde. Und nun ihr Reichen, schreibt Jakobus weiter, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird gegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit, und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaoth. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet, und er hat euch nicht widerstanden. Das sind sehr starke Worte, sehr klare und sehr starke Worte, und für uns als Jünger, als Nachfolger Christi zeigt sich schon, dass der Umgang mit dem Geld eine schmale Gratwanderung ist. Ich kann mich noch erinnern, als ich junger Christ war, war sehr auf der Seite der Armen und war selber auch irgendwo bedürftig, weil damals arbeitslos, und dachte, als Jünger Jesu, ein Nachfolger Christi, der kann gar nicht reich sein. Da gibt's nicht. Das geht nicht, ja? Wenn der noch reich ist, dann ist der wahrscheinlich gar kein Christ. Dann tut er nur so, dann ist das nur ein Namenschrist, aber es ist unmöglich, weil ich eben diese Bibelstellen kenne, wo Jesus gesagt hat, bevor ein Reicher ins Reich Gottes kommt, geht eher noch ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurch. Wenn man älter wird, hat das auch Vorteile, nicht nur Nachteile. Der Vorteil besteht drinnen darin, dass man doch ein bisschen ein größeres Spektrum bekommt, dass man nicht mehr so schnell schwarz oder weiß macht, sondern dass man vorsichtig an Sachen rangeht, dass man Dinge einzeln beurteilt, dass man lange den Mund hält, dass man nicht so schnell redet. Also das sind die Vorteile des Älterwerdens, die ich rausgefunden habe. Und als Christ, was der Umgang mit dem Geld betrifft, zeigt die Bibel auch, dass man weise sein muss. Erstens gibt es tatsächlich reiche Christen. Jünger Jesu, Nachfolger Jesu Christi, die reich sind. Das sagt ja auch die Bibel. Und zwar sagt Jesus, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Aber in Folge sagt er dann noch einen Satz: Bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Hier haben wir dann mal vorgestellt, wenn man so eine Nadel nehmen würde, ob da genug Metall drinnen ist, dass Gott hergehen könnte und das so fein machen kann, dass es 2 Meter hoch wird, quasi, und dass ein Kamel da durchgehen kann. Wie ein Wunder, quasi. Und genau so kann auch ein reicher Mensch in das Reich Gottes kommen. Es gibt ja immer wieder Beispiele. Josef von Arimathea, der das Grab für Jesus zur Verfügung gestellt hat, war ein reicher Mann. Lydia, die Paulus und die anderen Jünger aufgenommen hat, die war Purpurhändlerin und eine reiche Frau. Und es gibt auch heutzutage Beispiele von reichen Christen. Zum Beispiel der Schuhhändler, der wird immer wieder genommen, der Deichmann. Er soll ein Christ sein und auch ein Unternehmer, ist auch Millionär, aber er ist Christ und stellt auch sein Geld zur Verfügung. Es gibt weltweit, gerade in den USA, immer wieder sieht man das, wenn Menschen Geld zur Verfügung stellen, dass ein Bruder aus der internationalen Gemeinde, der vor einigen Jahren gestorben ist, der einen mehrstelligen US-Dollar-Millionenbetrag zur Verfügung gestellt hat für die Mission und so weiter. Also man sieht es immer wieder, es gibt Nachfolger, die sehr reich sind. Also diese zwei Extreme, die bei der Gratwanderung, in die man reinfallen kann, sind eben so eine bewusste Entscheidung für die Armut. Und wer ein Nachfolger Jesu ist, der kann eigentlich nur arm sein, quasi so wie Franz von Assisi. Oder aber man sagt das eine, das andere, dass Geld Privatsache ist. Also ich lebe so, wie es mir gefällt, das geht niemandem etwas an. Beides ist, glaube ich, schlecht. In Sprüche 22, Kapitel 22, Vers 2 sagt es Salomo, Reiche und Arme begegnen einander, der Herr hat sie alle gemacht. Das heißt, dass es Armut gibt und Reichtum gibt, ist nicht eine grundlegende Ungerechtigkeit, sondern eine bewusste Entscheidung von Gott. Es soll eben Reiche geben und es soll Arme geben, soll Mittlere geben, wie auch immer, aber es ist eine bewusste Entscheidung von Gott, dass es das gibt. Was heißt das aber für uns? Was heißt das jetzt für uns, wie wir mit Geld umgehen sollen? Da muss man an mehreren Stellen reinschauen. Ich habe einige Bibelstellen rausgearbeitet. An Timotheus hat Paulus geschrieben, die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Gottesmensch, fliehe das. Jetzt habe ich falsch gelesen, Entschuldigung. Vers 9. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels, danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Also das ist ein Extrem, ja, diese Geldgier und dem Reichtum nachlaufen, dem Geld nachlaufen. Aber im selben Kapitel an Timotheus schreibt Paulus auch, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein. Aha, also es gibt tatsächlich reiche Menschen, die eine Anweisung von Gott bekommen. Die Anweisung lautet, nicht alles zu verkaufen, alles herzugeben, sondern gut damit umzugehen, weiches Herz zu haben, sich keine Reichtümer anzuhäufen, von Dingen teure Bilder zu kaufen, Sportwagen ohne Ende oder solche Schätze zu sammeln, sondern mit dem Reichtum weise und gut umzugehen. Wenn du Millionär bist, dann sei offen dafür. Schau, dass du dich engagieren kannst, schau, dass du etwas machen kannst, vor allem für die Verbreitung des Evangeliums, aber auch den Armen zu dienen. Das ist sehr klug, was hier steht. Und das andere Extrem ist es halt, dass welche unbedingt reich werden wollen und gierig sind und habgierig sind und haben wollen und nicht zufrieden sind. Das ist leider eine Form, die passiert beim Geld. Das steht im Prediger auch wieder von Salomo. Der war ja ausgestattet mit unglaublicher Weisheit. Und der schreibt hier im Prediger Kapitel 5, Vers 9, dass wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Also wenn du durstig bist und Zuckerwasser trinkst, wirst du noch durstiger. Wenn du Geld liebst und du bekommst, dann wirst du noch mehr haben. Das ist ein Automatismus, der da anscheinend in Gang gesetzt wird. Für uns gilt der Aufruf, sei zufrieden mit dem, was du hast. Jesus selbst gibt einige Hinweise darauf. Er sagt erstens mal, dass wir nicht zwei Herren dienen können. Weil scheinbar ist der Mammon, so wie Jesus ihn beschreibt, ein Herr. Und ein Herr ist ein Chef. Und ein Chef steht über dir und sagt dir, was du zu tun und zu lassen hast, damit du ihm dienst. Und das gilt für uns, Gott der Vater, Jesus unser Herr. Er sagt, was wir tun sollen und was wir lassen sollen. Er führt uns. Aber anscheinend ist der Mammon, das Geld, auch ein Herr, der dir Gesetze gibt, der dir Vorschriften macht, wie du leben sollst, was du machen sollst. Und in Matthäus Evangelium, Vers 24, sagt Jesus, Kapitel 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ist dann eigene Auslegungssache auch, was heißt das jetzt genau? Auf der einen Seite gibt es reiche Menschen, die Gutes tun sollen und ein weiches Herz haben sollen und Gott danken dafür, dass er alles reichlich darbietet. Und auf der anderen Seite sagt Jesus, ihr könnt nicht beiden Herren dienen. Aber ist schon für uns so, reich werden zu wollen oder viel Geld haben zu wollen, heißt einem anderen Herrn zu dienen. Und das geht dann wahrscheinlich nicht, gleichzeitig Gott zu dienen und dem Geld zu dienen. Ein anderes sehr bekanntes Beispiel macht Jesus in Lukas Kapitel 12. Er sagt, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mann, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und ich will darin sammeln all mein Korn und all meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann die gehören, was du angehäuft hast. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Wieder ein Beispiel. Jemand, der schon ein Vermögen hat, dessen Geschäfte gut laufen, sind in einem Jahr die Geschäfte besonders gut gelaufen und er besonders viel Geld verdient. Und anstatt jetzt sich ein weiches Herz zu haben und das auszuteilen, macht er sich Gedanken darüber, wie er das ganze Geld, das er verdient hat, noch besser anlegen kann. Wie er sich noch mehr Vorräte anlegen kann für die nächsten 20, 30 Jahre des Lebens. Vielleicht war das ein Mann, der so 50 war. Oh, hat er kalkuliert, 80 werde ich bestimmt. Für die nächsten 30 Jahre, ich brauche nichts mehr zu tun und ich kann gut leben. Das war seine Kalkulation. Und dann kommt der plötzlich und ein Mensch wird mitten aus dem Leben gerissen. Wir erleben das immer wieder. Ein 50-Jähriger, der stirbt, das ist das Gefühl, als ein junger Mensch muss gehen. Und genauso sagt das Jesus zu dem Menschen. Du hast hier viele Reichtümer angeschafft, nur für dich. Und hast nicht gedient mit dem Reichtum, den dir Gott zur Verfügung gestellt hat. Und Jesus sagt nicht, warum hast du nicht alles verkauft, den Armen gegeben und bist mir nachgefolgt? Nein! Sondern er sagt, warum bist du nicht weise umgegangen mit dem Reichtum? Warum hast du nicht ausgeteilt? Wie viel Schnitzel willst du denn jeden Tag essen? Ja, Uwe Seeler ist ja bekannt geworden dafür, weil er damals nicht zu Inter Mailand gewechselt hat, für sehr viel Geld. Ich kann jeden Tag nur ein Steak essen. Ich bleib beim HSV. Es reicht, was ich bekommen habe. Ja, deswegen lieben ihn und ist heute noch so populär als Spieler, weil das ist so ein Gegenexemplar für viele andere Fußballstars, die sich für Millionen irgendwo hin transferieren lassen. Er sagt, nein, ich bleib da, wo ich bin und mehr Geld kann ich eh nicht ausgeben. Und genau das ist es auch für reiche Menschen. Er kann den Reichtum genießen, er kann im großen Haus leben und ein schönes Auto fahren und auch zwei Urlaube, aber mehr, irgendwo ist ja doch für den Einzelnen dann das Ende erreicht. Ich kann ja nicht mehr Geld ausgeben. Und darüber hinaus sollte man dann weise umgehen mit dem Geld und weise austeilen und barmherzig sein. Aber es ist natürlich leicht, über die Reichen zu reden, wenn man selber nicht so reich ist. Das ist jetzt der Punkt. Und was heißt das für uns? Wenn Gott uns segnet mit Reichtum und wir sind reich. Es gibt 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Wenn du Deutscher bist oder in Deutschland lebst, gehörst du eigentlich schon zu den Reicheren. Ja, Reicheren 20%. Wenn du normal verdienst, gehörst du sowieso schon zu den Reicheren 10% durch das Einkommen. Gut, die Kosten sind auch wesentlich höher, das ist schon klar. Aber wir haben schon im weltweiten Vergleich sehr viel Geld zur Verfügung. Sind wir auch bereit, ein weiches Herz zu haben für diejenigen, die Gott um uns herum zeigt, die mal was brauchen? Ich habe mal mit einer Schwester gesprochen, die einer Dame, die sie auf der Straße kennengelernt hat, die halt alle möglichen Probleme hat, einen 50-Euro-Schein gegeben hat. Und die Schwester hat jetzt auch nicht so viel Geld zur Verfügung. Und ich war aber so innerlich so berührt, weil ich mir dachte, meine Güte, man kann mal geben. Ich gehe oft an diesen Menschen vorbei, weil die geben ja das für Drogen aus oder für Alkohol oder was auch immer. Aber einfach barmherzig zu sein und zuzuhören und auf das Problem einzugehen und den Geldschein rauszuholen, ist doch nichts dabei. Und das hat mich auch so berührt. Ich will das auch machen. Ich möchte offen sein. Ich möchte es sehen. Und leider viel zu oft übersehe ich das. Aber deswegen sagt die Schrift auch immer wieder, dass wir weich bleiben sollen, dass wir ein weiches Herz haben sollen und auf die Bedürfnisse der anderen zu achten, um damit zu dienen. Wir selber sollen uns keine Sorgen machen, was das Geld betrifft. Das kann man gut machen, ja. Es gibt die Rentenvorsorge. Meine Güte, was ist, wenn ich mal 70 bin, habe ich dann noch genug Geld? Ich muss jetzt schon einzahlen und das machen und dieses machen. Man kann sich mit so vielen Dingen beschäftigen, sich so viele Sorgen machen. Jetzt sagt Jesus aber, ich sage euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen sollt und euren Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib ist viel mehr als die Kleidung. Und dann beschreibt Jesus hier, schaut ihr mal die Felder an, die Lilienfelder, oder seht euch die Raben an. Was arbeiten die? Raben arbeiten nicht und trotzdem ernährt sie Gott. Vögel arbeiten nicht und Gott ernährt sie. Und die Felder, die Blumen, Wiesen machen nichts und trotzdem kleidet sie Gott so schön. Und dann im Herbst ist wieder alles vorbei. Und genauso gilt das für uns. Wir können nehmen, Gott wird uns versorgen. Er wird Sorge tragen dafür, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, unsere Grundbedürfnisse gestillt sind. Ja, Israel ist in die Wüste gezogen. Da hast du anscheinend dann 4 Grundbedürfnisse, Trinken, Essen, ein Dach über dem Kopf, weil die Nacht sehr kalt wird, Kleidung, vielleicht noch heutzutage ein Fortbewegungsmittel. Ja, du willst ja auch irgendwo weiterkommen. Ein Fahrrad, ein Motorrad, ein Auto oder so irgendetwas. Aber die Grundbedürfnisse werden gestillt. Und Gott stillt unsere Bedürfnisse. Wir sollen uns nicht darum sorgen, was wir alles haben werden. Gott weiß, dass wir es brauchen. Gott weiß, dass wir nicht in den letzten Klamotten rumlaufen wollen. Gott weiß, dass wir zu essen brauchen. Und er sorgt für uns. Wenn der Löwe eine Gazelle gefressen hat, wenn er sie gejagt und gefressen hat, vormittags, da schaut er auch nicht auf die Uhr und sagt, wenn ich mich jetzt noch anhalte und Nachmittag noch 2 bekomme, dann habe ich jetzt einen Vorrat für die nächste Woche. Kann er ja gar nicht, weil er keinen Kühlschrank, wo er die aufhängen kann. Und das ist aber, wir Menschen sind so, dass wir so Vorsorge betreiben und uns anhäufen wollen und uns dann darauf verlassen wollen. Und das war auch beim reichen Kornbauern so. Er will Reichtümer sich anhäufen und sich darauf verlassen. Genau da geht Gott rein. Und sagt, nein, ich will, dass du dich auf mich verlässt. Ich will, dass du dich darauf verlässt, was ich dir versprochen habe. Zum Beispiel Lukas 12 oder in Matthäus 6 ist es geschrieben, ich werde dafür sorgen, dass du versorgt bist. Etwas, was ich persönlich immer wieder fantastisch finde, seit ich Christ bin, und ich wende es auch immer wieder an, ist der berühmte Zehnte. Ist Altes Testament, ist Malachi 3, ist das letzte Kapitel im Alten Testament. Und da geht es darum, dass wir den Zehnten in die Vorratskammern Jesu bringen sollen oder in die Vorratskammern Gottes bringen sollen, damit genügend da ist für die Priester, damit genügend da ist, um Gottesdienst ausreichend machen zu können. Und das Interessante dabei ist, es ist die einzige Stelle, die ich gefunden habe bis jetzt, vielleicht gibt es noch andere, wo Gott tatsächlich sagt, versucht mich, prüft mich. Ja, ich als kleiner Mensch kann jetzt hergehen und meinen Gott prüfen. Jetzt prüfe ich ihn mal, ja, jetzt machen wir es mal umgekehrt. Ich gebe jetzt meinen Willen und guck mal, ob ich wirklich gesegnet werde von ihm. Und er sagt, bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Haus Speise sei und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütte die Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde und euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Das kann man jetzt schön umlegen, den Segen, den du bekommst, was dein Einkommen betrifft, was deine Ausgaben betrifft, was diverse Schwierigkeiten betreffen könnte, die Gott einfach beschützt. Er beschützt das, was du hast. Jetzt betrifft diese Stelle, um noch einmal zurückzukommen zu Jakobus, hier gibt's Drohungen an diejenigen, die sehr viel Geld verdienen und verdient haben. Sklavenhandel, 19. Jahrhundert. Wir wissen, massenhaft wurden Menschen vom afrikanischen Kontinent nach England in die USA gebracht. Die haben dort unter miesesten Umständen gearbeitet. Die Herren sind immer reicher geworden. Die Sklaven hatten nur das Notwendigste. Es waren Leibeigene. Was bedeutet das für uns heute? Gibt es keinen Sklavenhandel mehr? Nein. Ich zum Beispiel weiß, dass bei meinem Arbeitgeber es so ist, dass im Lebensmittelbereich der Gewinn auf der dritten Stelle hinterm Komma liegt. Also alles, was Essen und Trinken betrifft, auf der dritten Stelle hinterm Komma wird der Gewinn gemacht, weil die Margen so eng sind, so eng. Und trotzdem macht der Konzern mehrere hundert Millionen pro Jahr. Ja, wie wird das Geld verdient? Im Non-Food-Sektor. Und das sind jetzt Aldi, Lidl, Benny, C und A, H und M, die verdienen wahnsinnig gut, obwohl wir günstig kaufen können. Wer produziert das? Das sind die Fragen der heutigen Zeit. Das ist heute im 21. Jahrhundert. Es ist gute Ware, gut gemacht, aber günstig. Ja, wer bezahlt dafür? Was können wir unternehmen? Was kann ich unternehmen? Ich weiß es selber nicht, um hier etwas anders zu machen. Also der Sklavenhandel war nicht nur im 19. Jahrhundert, sondern wahrscheinlich auch im 21. Jahrhundert. Und wir kriegen das gar nicht so richtig mit, was an anderen Stellen, wo billig produziert wird, wo Menschen ausgebeutet werden, wo Sachen gemacht werden, die daran erinnern, was diese Stelle eben sagt, dass Menschen ausgebeutet werden und andere dafür immer reicher werden. Gott wird Gericht halten. Man kann beten für diejenigen, die die Macht haben, das Geld haben, die Kalkulationen so zu machen, dass Menschen ein würdiges Leben führen können für das Gehalt, das sie bekommen, dass die Zustände, wie sie hier ist, mit Mindestlohn, wo Menschen auch die geringere Arbeiten ausführen, ein Gehalt bekommen, wo man Miete bezahlen kann und die Lebenshaltungskosten, dass sich das auch fortsetzt über den ganzen Globus in alle Bereiche. Ob das möglich ist, ich weiß das nicht. Ich kann die Zusammenhänge nicht erkennen. Aber das ist das, was Gott möchte. Er möchte nicht, dass Menschen ausgebeutet werden, damit andere so viel haben, dass sie diesen Überfluss gar nicht ausgeben können. Das, was wir machen können, ist, mit unseren Finanzen so umzugehen, dass es Gott gefällt. nicht unweise zu sein und das Geld beim Fenster rauszuwerfen, sondern weise zu sein, unseren eigenen Standard oder einfach ja nicht dumm umzugehen mit dem Geld, aber trotzdem ein weiches Herz zu haben und zu dienen mit dem, was Gott uns zur Verfügung stellt. Das ist, glaube ich, die Kernaussage aus Jakobus Kapitel 5, 1 bis 6. Und noch einmal zum Abschluss, 4, Vers 17, wer nun weiß, Gutes zu tun, dem ist's nicht, dem und tut's nicht, dem ist Sünde. Das heißt, wenn ich weiß, irgendwo zu helfen und ich lasse das liegen, das ist Sünde, laut Jakobus. Deswegen sollten wir es machen, wenn Gott uns etwas aufs Herz legt.